Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ich habe heute einen ganz lieben Gast, die liebe Kyra, und ich freue mich so, dass du da bist, weil die Kyra ist Heilpraktikerin und weiß so viel. Und wir haben heute das Thema Jod. Und das Thema Jod ist auch immer noch nicht richtig bekannt und deswegen unglaublich wichtig. Und ich sage erstmal hallo, liebe Kyra.
Ja, hallo, Franka. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich unglaublich und ja, ich finde es toll, dass du diesen Kongress machst. Ganz einfach. Ja.
Gut, du kannst ja erstmal ein bisschen erzählen, wie du zum Thema Jod eigentlich gekommen bist.
Ja, oh ja, ganz wichtiger Punkt. Da sind wir auch direkt schon beim Thema Schwangerschaft. Also ich bin einer der späteren Mütter und bin mit 42 das erste Mal schwanger geworden. Und natürlich habe ich gedacht, Mensch, so ein Glück. Und mit 42 hatte ich gar nicht damit gerechnet. Und wollte alles richtig machen. Natürlich kennt man Risiken. Ich bin ja auch in der Medizin etwas zu Hause und man weiß natürlich, oh, mit 42, ne, das kann ein Risiko sein, sowohl für Mutter als auch für das Kind. Mittlerweile sehe ich das mit Risiken etwas entspannter, aber ich wollte alles richtig machen. So. Habe also in der Schwangerschaft mich optimal versucht zu ernähren, habe da, wo es nicht über die Ernährung geklappt hat, auch Supplemente genommen, zum Beispiel Stichwort Vitamin D, ne? Eisen, Vitamin A, das waren also so Dinge. Und ja, wer mich kennt, weiß, dass ich ein Labormensch bin, also immer auch alles messen muss, um das zu glauben. Ja, und habe dann meinen Sohn auf die Welt gebracht. Alles super, hat alles geklappt. Und er kam auf die Welt und ich wollte natürlich stillen. Was ja auch sogar die WHO mittlerweile wirklich empfiehlt, will ich mal sagen. Und habe gesagt, ich möchte stillen, möchte, dass alles super wird und dass mein Sohn also hauptsächlich das erste halbe Jahr mindestens mal über die Muttermilch ernährt wird. So. Stillen hat auch ganz gut geklappt und ich habe wie eine Weltmeisterin gestillt. Ich hatte damals noch eine sehr große Praxis in Frankfurt und hatte Mitarbeiter. Also ich konnte auch mir jetzt nicht so, das ist leider das, was ich jeder Frau eben nicht empfehle, ein wirkliches Wochenbett leisten. Da kamen auch noch persönliche Probleme dazu mit meiner Mutter, die schwer krank war und im Sterben lag. Auf jeden Fall, ich habe also wirklich 3 Wochen nach der Entbindung wieder in der Praxis gestanden, habe gearbeitet und habe Milch abgepumpt. Ja, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, um das Thema Jod dann auch für jeden dann begreiflich zu machen. Habe also Milch abgepumpt, habe meinen Sohn ständig angelegt zwischen Patienten etc. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel gestillt. Und dann wurde es ein halbes Jahr. Ich habe ihn immer noch Vollzeit gestillt. Ich habe insgesamt 2,5 Jahre gestillt, beide Kinder. Und ja, und es wurde mir aber mit der Zeit ging es mir nicht besser, weil das, der Rhythmus von dem Kleinen wurde besser, hat besser geschlafen und. Aber es ging mir immer schlechter. Ich wurde immer müder, ich wurde vergesslicher. Ich war irgendwo nicht mehr ich selbst. Natürlich hatte ich mit Dingen zu kämpfen wie Haarausfall, Hormonumstellung, Pickel. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Schließlich braucht der Körper auch eine Zeit, um sich, sag ich mal, wieder umzustellen nach dieser Akte, nach dem Akt der Schwangerschaft und der Entbindung. Aber ich habe nur gedacht, Mensch, es könnte mir besser gehen. So. Es ging so weit, dass ich zum Beispiel, nur als Beispiel, wirklich, um zu sehen, wie krass es war, ich habe am Geldautomat Geld abgeholt und das Geld dann liegen gelassen, bin dann weitergelaufen. Also wirklich so total fahrig und konzentriert. Habe dann schon Angst gekriegt, habe dann gesagt, Mensch, komm, Schilddrüsenwerte machen, alles mal machen, lass dich mal untersuchen, was stimmt mit dir nicht. So, kam nichts mehr raus, alles toll, Schilddrüsenwerte gut. So, dann kam ich über einen lieben Kollegen auf ein Büchlein von einem gewissen Dr. Brownstein. Das Buch gibt es immer noch leider nicht auf Deutsch. Das heißt Iodine, Why You Need It. Da habe ich gesagt, naja, komm, liest du mal, Jod und so weiter, haben wir ja alle genug von, eher zu viel, war damals meine Einstellung. Mhm. Und es war mal so ein kleines Büchlein, wo man also wirklich nicht viel Zeit für brauchte, so ein Buch, was man in der Badewanne eigentlich gut lesen kann. Und dann stand da was von Jod und Muttermilch und dass die stillende Mutter einen massiven Jodbedarf hat. Und da habe ich gesagt, komisch, ich still ja die ganze Zeit. So. Und dann sprach er von einem Jodtest, den gab es in Deutschland zu der Zeit nicht. Wir sprechen hier vom Jahr 2014, also noch nicht so lange her. Und dann habe ich einen Freund von mir im Labor Biovis gefragt, hör mal, die Amerikaner haben so einen neuen Jodtest, der genau für stillende Mütter ganz wichtig ist, ein sogenannter Jodsättigungstest. Könntest du den nachbauen? Weil wir kennen ja nur einen ganz normalen Jod-Urin-Test, der letztendlich wenig aussagt. So, ich dachte, ja, können wir machen. So, und dann habe ich als Erste, glaube ich, in Deutschland oder sogar in Europa diesen amerikanischen Jodsättigungstest bei mir durchgeführt. Und was kam raus? Kompletter Jodmangel. Also mein gesamter Körper war Jodavid, Fachtermini für Jod komplett leer. Ja. Also ich habe mich, und zu dem Zeitpunkt, das muss man sagen, was man eben sonst in Lehrbüchern anders liest, waren meine Schilddrüsenwerte komplett in Ordnung. Also ein normaler Schilddrüsenwert heißt nicht, dass der gesamte Körper gut mit Jod versorgt ist. Um das einfach auch mal in den Raum zu stellen, liebe Endokrinologen, liebe Nuklearmediziner, liebe Hausärzte, das lässt sich da nicht dran ablesen. Ja, und so kam ich zum Thema Jod und musste mein ganzes Wissen oder nicht vorhandenes Wissen, Halbwissen, was ich bis dato zum Thema Jod hatte, revidieren und habe mich ins Jod-Thema eingearbeitet. Und es ist mein Herzensthema, weil ich glaube, dass Jod, wie vor einigen Jahrzehnten oder bis noch vor 15 Jahren, muss man sagen, sogar Vitamin D komplett verkannt ist immer noch. Yeah. Ja, für jemanden, der im Thema Mikronährstoffdiagnostik und Therapie drin ist, ist es ein alter Hut und Gähn, ja, aber ich behaupte mal, 98% der Deutschen da draußen nehmen immer noch nicht ausreichend Vitamin D ein und 99% eben auch nicht ausreichend Jod.
Ja. Und das ist, ich habe dich zum ersten Mal gehört vor ein paar Jahren und da war das für mich auch völlig neu. Ich habe noch, als meine Kinder geboren waren, darauf geachtet, möglichst wenig Jod, weil ich irgendwie gehört habe, wir haben zu viel Jod, Jod ist gefährlich, weiß ich. Und ich bin auch aus allen Wolken gefallen, dass ich das gehört habe und habe dann ab da sofort allen meinen Schwangeren was von Jod erzählt und die waren auch alle, was, Jod? Also ja. Völlig.
Ja, das ist auch meine Mission letztendlich. Seit 2018, glaube ich, gibt es jetzt einen durch Corona leider unterbrochenen, aber jährlichen Jodkongress für Therapeuten, für Hebammen, für Gynäkologen, für alle, die sich über das Thema Jod informieren wollen. Und,
den du veranstaltest nämlich.
Den habe ich initiiert, genau. Und ja. Der wird hoffentlich dieses Jahr auch nochmal veranstaltet, auch mit internationaler Beteiligung. Und zwar, wir haben in Mexiko eine wunderbare Gynäkologin, die Professor Aceves, Cam Aceves, die forscht zum Thema Brustgesundheit und Jod. Und da geht es um das Stillen, es geht um das Thema Prävention von Brustkrebs, um das Thema Therapie von mastozystischen Veränderungen, also pathologisch oder, ich sag mal, auf dem Weg zur Pathologie, da muss man auch mal vorsichtig sein, aber die fibrozystische Mastopathie ist eine Umbauerkrankung des Brustgewebes, was auch zu Brustkrebs führen kann oder mit erhöhtem Brustkrebsrisiko einhergehen kann, wenn es sehr ausgeprägt ist. Und wir wissen einfach heute so viel zum Thema, wo der Körper Jod benötigt. Und das ist weitaus mehr als die Schilddrüse. Die Schilddrüse ungefähr 50%, Rest des Körpers andere 50%. Und das Wissen, was heute an der Uni, ich bin selber jetzt Studentin der Medizin, ich weiß, was da gelehrt wird, immer noch gelehrt wird, ist, die Jod braucht die Schilddrüse und kein Sterbenswörtchen mehr in anderen Organe.
Ja, genau. Und es ist überhaupt nicht bekannt, dass jede Körperzelle Jod braucht. Und es kommt immer mehr dazu, ne, an Forschung, ja, dass man sagt, die brauchen auch, weil man einfach Jodimporter, aber das kannst du ja noch erzählen, dass die an den Zellen gefunden werden, wo man es überhaupt
nicht braucht. Richtig. Ja. Also das Wissen, was in den Lehrbüchern steht an den deutschen und auch internationalen Unis, ist das Wissen von 1895. Da hat nämlich ein deutscher Chemiker, der Dr. Baumann, Jod in der Schilddrüse nachgewiesen. So. Das war auch richtig. So, da ist natürlich auch Jod, ja. Da haben wir auch Jod aufnehmende Zellen. Nur das Problem war, der Mann starb und hat nicht mehr weitergeforscht. Schade. Ja, sonst hätte er mich wahrscheinlich recht bald auch im Gehirn, im Liquorraum, in der Brustdrüse etc. was gefunden. Aber er starb und dann blieb das Wissen um Jod erstmal jahrzehntelang so auf dem Stand von 1895 bis 1954. Die polnische Forscher Jod in der Brustdrüse nachgewiesen haben. Das Wissen kam aber gar nicht über den eisernen Vorhang zu der Zeit. Ja, das, erst in den 60er Jahren haben die Amerikaner Jod in der Brustdrüse nachgewiesen. Und da gibt es auch viele Veröffentlichungen. Da hat man Laborversuche mit Ratten gemacht, denen man letztendlich das Jod aus dem Futter genommen hat und geguckt hat, was passiert. Die haben dann Brustkrebs entwickelt, etc. etc. Und es gilt letztendlich heute, dass vermutlich alle Organzellen Jod benötigen. Man weiß es deswegen, weil der Körper bestimmte Aufnahme, ich sag mal, kleine Schleusen hat, die nur für Jod gemacht sind. Ja, das hat die Natur sich so ausgedacht. Ja, und was hätte sie nicht gemacht, wenn das nicht ein wichtiges Element wäre? Und diese sogenannten Natrium-Iodid-Importer sitzen in der Schilddrüse, ganz klar. Die sitzen aber genauso auch in der Brustdrüse. Die sitzen in den Speicheldrüsen, in den weißen Blutkörperchen, in der Prostata, in den Eierstöcken. Im gesamten Magen-Darm-Trakt findet man die. Also letztendlich kaum ein Organ, auch im Gehirn im Übrigen, was nicht diese Aufnahmeschleusen hat für Jod. Und da kann man schon daraus ableiten, dass das ein essentielles Element ist. Und es wundert auch nicht, wenn man sich überlegt, dass wir, wenn wir einfach der Hypothese mal Glauben schenken, dass Leben aus dem Wasser kam. Und Jod war das, was unsere Zellen letztendlich vor einer Oxidation, wir wissen ja, wir haben unsere Zellmembran, wir bestehen aus unglaublich vielen Körperzellen, da schwanken die Angaben, wie viel Billionen Zellen wir haben, aber ungefähr um die 100 Billionen Körperzellen, und die sind alle umkleidet von einer Schutzschicht aus Omega-3-Fettsäuren und Phospholipiden, und die sind sehr, sehr reagibel. Ja, jeder weiß, Leinöl darf man nicht erhitzen, das ist genau das. Omega-3-Fettsäuren werden sehr schnell ranzig oder gehen kaputt in Kontakt mit zum Beispiel beim Sauerstoff. Ja? Mhm. Und damals in der Ursuppe gab es Omega-3-Fettsäuren, sonst hätten sich die Zellmembran als Schutz nach außen, als Individualisierung der eigenen Zellen nicht ausgebildet bei den Eukaryoten. Und das, was dann den Schutz geliefert hat, dass diese Omega-3-Fettsäuren intakt blieben, war Jod. Alle anderen Antioxidantien, ja, da kommen wir zum ganz wichtigen Punkt, dass Jod als Antioxidant massiv wirksam ist. Viele kennst du als Desinfektionsmittel, auch da hat es eine Funktion. Aber da schützt es unsere Zellmembran. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass das, was in der Natur sehr gehäuft vorkommt, kommt ja nicht alleine vor. Wir finden Jod ja nie alleine. Ja? Also zum Beispiel, wer sich erinnert, muss man gerade mal was in die Kamera zeigen. Ich habe es leider nicht größer, aber so kann man es, glaube ich, sehen. Ungefähr siebte Klasse Chemieunterricht, da wo die meisten andere Themen im Kopf hatten, ich damals auch. Mhm. Wir finden Jod hier, da muss ich mal gucken, hier in dieser Gruppe, das ist die Gruppe, da ist es drin. Und wir finden hier natürlich alle Elemente unseres Heimatplaneten, sind alle drauf. Ne? Also da haben wir Selen, wir haben Zink, wir haben Magnesium, Calcium, alles mit drin und auch Jod. So, Jod ist das, was in unserer Umwelt normal vorkommt. Nur, es kommt nicht als Jod, als Tablette vor, das gibt es nicht, sondern es kommt immer gebunden vor. Also zum Beispiel, das, was in unserer Umwelt am jodhaltigsten ist, sind Algen. Algen haben immer Jod drin, kommen als Gesamtpaket mit Selen und Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Das sind unsere Jodlieferanten, die uns Jod über die Ernährung zum Beispiel liefern oder indirekt, wenn wir Fische essen, Meeresfrüchte, nichts für Veganer, die halten sich dann eher an Algen. Die haben natürlich dann durch den Algenplanktonverzehr haben dann auch den entsprechenden Gehalt, aber ist sekundär, ja, durch die Ernährung. Jod ist das, was letztendlich unseren Algen enthalten ist und dadurch einfach, uns auch zugute kommt, und das, was wir brauchen, unser Leben kommt nun mal aus dem Meer. Wir brauchen halt das Jod, und natürlich kriegen wir das bedingt nur durch unsere normale westliche Ernährung. Ja, das ist also ein Thema, was ja schon lange bekannt ist. Wir haben deswegen ja auch eine mäßig sinnvolle Aktion mit jodiertem Speisesalz, ne? Aber Jod können wir nicht selber herstellen. All das, was wir hier sehen, können wir nicht selber herstellen. Ja? Mhm. Keiner kann Selen selber herstellen, Zink oder auch Sauerstoff. Sondern das sind Dinge, die letztendlich, also die essentiellen Spurenelemente müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Und da sind wir nicht nur bei Selen, Selen ist ja auch ein Mangelelement, zumindest hier bei uns in Europa, weil die Böden einfach selenarm sind, auch durch, ja, durch ständiges Überbewirtschaften und Überdüngen haben wir halt sehr, sehr große Probleme mit einer entsprechenden selenhaltigen Ernährung. Und letztendlich muss fast jeder Selen zu sich nehmen. Aber beim Jod ist es ähnlich. Und wenn wir uns andere Kulturen angucken, ich bin hier in Düsseldorf zu Hause, das heißt, ich bin 10 Minuten vom japanischen Viertel zu Fuß entfernt. Und wenn ich da durchschlendere und dann durch japanische und auch koreanische Supermärkte gehe, die haben da ganze Kühlschränke voller Algen. Ja, das ist nicht unsere Kultur. Ich will auch nicht sagen, jeder muss jetzt sein normales heimisches Gemüse abschaffen und nur Algen essen oder Sushi essen. Aber andere Kulturen haben eben noch einen sehr, sehr engen Bezug zu dem Algenkonsum. Und wenn man sich die Gesundheit der Japaner anguckt, bei allem Stress, den die haben, haben die mit die höchste Lebenserwartung.
Ja. Ja. Und die haben kaum Brustkrebs, ne?
Ganz genau. Weltweit, ich habe mir dann nochmal aktuelle Zahlen auch von der WHO angeguckt, haben die Japanerinnen die geringste Brustkrebsinzidenz, auch die Männer die geringste Prostatainzidenz. Und das ist nicht so, weil man könnte natürlich sagen, naja gut, die haben vielleicht andere Gene und, wer weiß. Ne? Aber es gibt da auch sogenannte Immigrationsstudien, wo man japanische Frauen untersucht hat, die in die USA ausgewandert sind, sich dann dort so ernährt haben, wie es Japaner, wie es Amerikaner tun. Und die haben dann auch ernährungsbedingt dann auch dieselbe Brustkrebsinzidenz. Also man kann schon sagen, dass Jod oder der... Also beim Jod gilt es als gesichert, vorsichtig ausgedrückt, dass Jodmangel ein Risikofaktor ist für die Entstehung von Brusterkrankungen. So, da gibt es ganz, ganz viele Studien zu, nicht nur an Ratten, wir sind ja keine Ratten, aber meistens macht man erstmal klinische Studien an Ratten, um zu gucken, wenn wir Ratten dann Jod verabreichen, verbessert sich dann oder wird das Brustgewebe wieder gesund. Und mittlerweile sind die Versuche auch an menschlichen Zellen gemacht worden. Und deswegen ist es so wichtig, gerade beim Thema Brustkrebs. Also wir haben ungefähr 60.000 Neuerkrankungen in Deutschland jedes Jahr. Und Brustkrebs betrifft immer mehr auch jüngere Frauen, dass man sagen muss, wir müssen den Frauen sagen, wie sie sich mit dem Wissen, was wir heute haben, schützen können, ja, vor Brustkrebs und oder zumindest ihre Risiken senken können. Man sagt immer, naja, gehen Sie da 50 zur Mammographie alle 2 Jahre, nur das ist ja keine Prävention. Das ist ja dann geht vielleicht nicht, eine Früherkennung, ja.
Ja.
In allen Vor- und Nachteilen, die das beinhaltet. Sondern man kann ja nicht sagen, wir warten jetzt mal auf den Knoten, sondern was kann Frau tun oder auch Mann? Wir haben 2000 Männer, die jedes Jahr an Brustkrebs in Deutschland erkranken, mit einer schlechten Prognose im Allgemeinen. Aber unabhängig jetzt davon, was kann man tun, um sein Risiko zu senken? Heißt eine ausreichende Jodversorgung, genauso wie mit Selen haben wir gute Studien zu und auch Vitamin D. Das spare ich jetzt mal aus, ich werde es einfach nur mal sagen, was evidenzbasiert.
Weil immer alles zusammengehört.
Ja. Genau. Und natürlich auch viel Bewegung und Ernährung spielt eine Rolle und kein Übergewicht, kein Rauchen etc. Aber Jod ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und da sind die Amerikaner viel, viel weiter. Und oder auch die Mexikaner sind da viel weiter. Und wir haben tolle Forscher in Deutschland, die an der Uni Hohenheim Brustkrebszellen, aber auch andere Tumorzellen untersucht haben und die einfach mit Jod behandelt haben und die haben sich normalisiert. Also das sind, und solche Experten sprechen zum Beispiel bei uns am Jodkongress. Und das wissen muss man, die Menschen, das bringt ja nicht immer, wenn es im Elfenbeinturm da vor sich hin sitzt und wir haben die ganzen Informationen, die sind alle abrufbar. Ich kann die Studien gerne nennen. Aber es muss ja dahin, dass es die Menschen erreicht. Und das ist halt mein Anliegen. Deswegen bin ich auch froh, darüber reden zu können. Mhm. Aber letztendlich ist es ja so, dass Jod nicht nur, ne, Thema Brustkrebs ist ja ein sehr, sehr schweres, belastendes Thema. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Brust allgemein. Und die Brustdrüse hat einfach einen speziellen Mechanismus, um das Jod aus der Nahrung auch rauszufiltern, ja, das ist auch belegt, und dann umzuwandeln und dann in die Muttermilch abzusondern. Also ganz, ganz fantastisch. Und das Jod aus der Muttermilch dient dem Neugeborenen letztendlich zur Gehirnentwicklung. Das ist eigentlich so das Zentrale. Wir brauchen erstmal für die kindliche oder neugeborene Schilddrüse erstmal nicht so viel Jod. Die ist letztendlich da schon, sag ich mal, selbst arbeitend. Aber für die Gehirnentwicklung ist es so massiv wichtig, auch in der Schwangerschaft.
Ja, total wichtiges Thema, was auch fast keiner weiß. Das ist so, ja, erzählt.
Genau. Im Übrigen, du bist ja da im Süddeutschen zu Hause, da ist ja nochmal Jodmangel, nochmal viel, viel mehr Jodmangelgebiet vor allem gewesen, zum Beispiel Richtung Schweiz. Die Schweizer haben das ja früh erkannt, die hatten ja unglaubliche Probleme im Kretinismus. Mhm. Also wer Kretinismus nicht kennt, das ist eine Erkrankung, die gab es sogar bis in die 70er Jahre noch in Europa, im Apennin, in Mittelitalien, im Gebirge. Gibt es auch immer noch Kretinismus, die angeborene schwere Schilddrüsenunterfunktion bedingt durch Jodmangel. Das sind unglaubliche geistige und körperliche Entwicklung, Minderwuchs und Kretinismus, also wirklich eine schwere geistige Erkrankung. Und weil die Schweizer Armee plötzlich merkte, oh Mensch, wir haben so viel Kretins bei uns in den Bergen, bedingt durch den Jodmangel, das kam ja dann durch die Forschung auch von Baumann raus. Und dann hat man sich in 1926 entschieden, der Schweiz als erstes europäisches Land dann auch Jod ins Salz zu tun. Warum ins Salz? Weil wir gesagt haben, okay, jeder isst Salz, logisch. Mhm. Ja? Die Belgier haben es einfach beispielsweise ins Brot getan. Mhm. Ne? Also es gibt, und ich glaube die Neuseeländer auch, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wo man letztendlich Salz oder Jod dann supplementiert. Nur irgendwie muss man es zu sich nehmen und gerade in der Schweiz hat es tatsächlich zu einem Rückgang bis in die 30er Jahre vom Kretinismus geführt. Aber ja. Genauso wie wir heutzutage, ich sage jetzt mal, nicht mehr den Skorbut kennen, diese schweren Ausprägung als Vitamin C-Mangel, wo die Leute innerlich verblutet sind, ja, die Seefahrer noch, ne, im 16. Jahrhundert, kennen wir heute Gott sei Dank nicht mehr den Kretinismus dafür. Aber wir sind schon noch so weit, wir haben trotzdem immer noch Vitamin C-Mängel, genauso wie Vitamin D-Mangel besteht und das die Knochen beeinflusst oder das Immunsystem. Und das ist mit Jod genauso. Wir sind wirklich in einer Unterversorgung. Und das behauptet nicht nur Kira Kaufmann aus Düsseldorf, die Heilpraktikerin, sondern das sagt auch die Bundesregierung. Bundesamt für Risikobewertung hat es wieder geschrieben, Deutschland ist wieder Jodmangelland. Vor allen Dingen die Gruppen, junge Frauen, Schwangere, Stillende sind am meisten gefährdet. Mhm. Warum? Die Schwangeren und Stillenden, das sind ja die Zuhörerinnen heute, die verbrauchen über die Weitergabe von Jod. Die Mutter wird quasi ihrer Jodvorräte, das
sehr Wetter, gesaugt.
Ja. ausgesaugt. Ja.
Ja.
Und alles geht an das Kind. Das hat die Natur so angelegt. Ne? Die nächste Generation wird optimal versorgt und die Mutter kann dabei sozusagen draufgehen. Macht ja auch Sinn, aber das Kind muss versorgt werden. Das heißt, das Kind ist dann rosig, das liegt im Kinderwagen und freut sich des Lebens und die Mutter schlapp und müde und ausgelaugt mit Haarausfall und lässt Geld im Geldautomat liegen, wie ich das gemacht habe, daneben. Das ist die Realität und da finde ich jetzt mal, also ich kenne fast keine Mutter, der es gut geht nach der Entbindung. Ja? Also weil es einfach da Faktoren gibt, sicherlich zu viel Stress, kein Wochenbett, Ernährung schlecht, aber auch das Wissen um solche Dinge wie Jod oder um Vitamin D wird nicht weitergegeben. Zum Beispiel die Koreaner. Wir sind mit Koreanern befreundet und wir haben ja auch viele Koreaner hier in Düsseldorf, die hier leben, genau wie die Japaner. Die machen einer Frau auch heutzutage, Südkorea ist ein Hightech-Land, ja, also darf man sich nicht vorstellen, als würden die dann noch irgendwo im Busch wohnen, aber die kochen traditionell einer Böchnerin die sogenannte Geburtssuppe. Mhm. Ja, das ist eine ganz, ganz algenreiche Suppe. Das Rezept habe ich auch. Wer dafür Interesse hat, das wäre so jodhaltig, da würden die deutschen Behörden sofort sagen, verboten. Mhm. Weil das ist mit der Kombu-Alge, eine Braunalge, die sehr, sehr jodhaltig ist, die Frau zu stärken nach der Entbindung. Ja, nach der Entbindung, nach diesem wahnsinnigen Akt der Entbindung, wo ja auch Blut verloren geht, ne, auch so ein Thema, wird ja auch, dann fragt man mal nach. Ich bin zum Beispiel im HB-Bett von 9 aus dem Krankenhaus, und da habe ich gesagt, ja, ich meine, ich kann mit dem Wert was anfangen, aber welche Frau kann da schon was mit anfangen? Und dann habe ich einfach spaßeshalber meine Gynäkologen gefragt, ja, was soll ich jetzt machen? Ja, nichts. Also weder Eisentabletten noch sonst was. Ne? Und natürlich konnte ich was mit anfangen, aber die Frauen werden mit einem wirklich zum Teil auch nur einem HB-Bett von 8 entlassen. Und da guckt keiner nach. Und so ist halt auch, wir haben einen riesigen Job getan, nachdem wir entbunden haben. Und auch dann die Zeit danach, wenn wir dann sofort quasi umstellen auf den Stillmodus und dann das, was unser Körper produziert, der Muttermilch, muss ja erst produziert werden, und da brauchen wir die ganzen Bausubstanzen. Naja, auf jeden Fall, diese Geburtssuppe ist das, was die Frau stärken soll. Und wir haben nichts in unserer Kultur, nicht mehr. Das hatten wir bestimmt auch, aber das ist weg. Das ist einfach, man geht dann zu, ich sag mal, Dr. Oetker und Keksen über in der Zeit nach der Entbindung, weil... Man hat keine Zeit, man ist froh, dass man überhaupt zum Zähneputzen kommt, und und das Essen für die Mutter bleibt auf der Strecke, und das, wir brauchen da eine ganz andere Kultur auch und eine Wertschätzung auch der Wöchnerin davon machen.
Und das ist eben auch Aufgabe der Hebamme. Also ich kümmere mich um die Eisenwerte der Frauen nach der Geburt und um das Jod natürlich. Ne? Ja, ja. Und ich wollte noch was sagen, die Grenzwerte sind ja in Deutschland so, man kann ja sagen, ja, wir haben ja den Grenzwert erreicht. Also es ist ja gar nicht so schlimm, aber die Grenzwerte sind so niedrig, um eben genau das nur zu verhindern, dass es Kröpfe gibt. Es gibt jetzt nicht mehr dieses augenscheinlichen Jodmangel. Es gibt nicht mehr so viele Kröpfe, wie hier im Schwarzwald gab es das ganz oft. Und eben auch bei den anderen Vitaminen sind die Grenzwerte so niedrig, dass es gerade mal, dass man überlebt sozusagen, aber nicht, dass es einem gut geht damit. Das ist ja der Punkt. Ne?
Ja, das hat was damit zu tun, dass in Deutschland, auch das gilt aber auch für Österreich und Schweiz, dass es da Sachgesellschaften gibt für die Ernährung. In Deutschland heißt die DGE, und die setzen die Grenzwerte fest. So. Mhm. Und die Grenzwerte orientieren sich letztendlich mehr oder weniger an den Grenzwerten der WHO. Und die WHO hat Grenzwerte für die, aber das muss man auch genau lesen, die Mindestversorgung der Schilddrüse. Mindestversorgung steht da und nicht Höchstversorgung, beträgt bei einem Erwachsenen 200 Mikrogramm am Tag. Mhm. Für eine Wöchnerin sind es 290. Ja, es sind eigentlich mehr, aber das ist die Mindestversorgung. So. Darauf kommt aber keine Wöchnerin, wenn sie nicht wirklich darauf achtet. Weil es gibt einige, die sind sehr engagiert und die nehmen zum Beispiel irgendwie Nahrungsergänzungsmittel für die Stillzeit, gibt es ja mittlerweile auch. Ne? Mhm. Und dann sind da 150 Mikrogramm drin. Ne? Dann fragt man mal die Wöchnerin, liebe Wöchnerin, 150, wo kriegst du die anderen jetzt her? Ja, die anderen, das Defizit. Und dann sagt die, naja, ich nehme ja Jodsalz. Okay, da kann man mal ausrechnen. In Deutschland gibt es genaue Vorgaben, wie viel darf in einem Kilogramm Jodsalz drin sein. Mhm. Und dann, wenn man alles Salz mit jodiertem Speisesalz nehmen würde, kommt man auf 125 Mikrogramm. Ja? Mhm. Und dann sind wir ungefähr bei dem Bedarf, was eine Wöchnerin mindestens bräuchte, um sich ausreichend mit Jod zu versorgen. Also da kommt fast niemand hin, und letztendlich behaupte ich, stimmen die Angaben nicht, und es müsste viel mehr gegeben werden, gerade wenn Frauen viel stillen. Viele stillen ja auch sofort ab, weil keine Milch kommt. Auch das hat mit dem Jodmangel zu tun, wenn eine Frau in der Schwangerschaft so viel Jodmangel hat. Und dann hat sie nicht mehr genug Reserven, um dann auch zu stillen. Natürlich hat Stillen auch was mit Geduld zu tun. Es muss erstmal das Prolaktin gebildet werden, also die entsprechenden Hormone der Hypophyse und so weiter. Aber Jod ist das, was die Veterinäre schon lange erkannt haben, warum die Kühe zum Beispiel Milchkühe Jod bekommen ins Futter, weil die Milchbildung dadurch angeregt
wird. Ja, da ist es angekommen, der Landwirt.
Ja, da ist es angekommen. In der Veterinärmedizin ist überhaupt sehr viel schon angekommen. Weil da geht es ja auch um Ertrag. Ne? Aber das hat schon 1948, ganz interessant, das habe ich mal ausgegraben, ein Arzt, das war vor der Zeit, bevor Antibiotika, also Penicillin schon gegeben werden, es kam ja so Ende der 40er Jahre mit dem Penicillin auch, da hatten Frauen mit einer Infektion, also Puperal-Sepsis, also schwere Infektion nach Entbindung, das war ja häufig auch aufgrund von fehlender Hygiene so, hat man den Frauen Jod verabreicht, ja, Lugolsche Lösung, letztendlich das Jodmedikament aus dem 19. Jahrhundert. Und der hat dann festgestellt, die Frauen konnten plötzlich, die hatten vorher keine Milchbildung, hatten dann eine Infektion bekommen, hatten dann, die Infektion ging weg und die haben überlebt und die haben plötzlich Milch geben können. Also das war 1948 in einem Londoner Krankenhaus schon passiert und das, ja, stand da in der Zeitung und so weiter. Und die Veterinärmediziner, wie gesagt, die sind da schon auf dem Kiwif. Wäre schön, wenn das sich rumsprechen würde, weil letztendlich ist es das, was die Natur so vorgesehen hat. Ja? Und durch einen gescheiten Jodgehalt in der Brustdrüse reguliert sich nicht nur die Milchbildung, sondern auch die Zellteilung. Da sind wir wieder beim Thema Erkrankung. Ja, also wir wollen ja heute gar nicht über, das Thema ist ja nicht Erkrankung heute, sondern Schwangerschaft und Stillzeit, aber letztendlich die Brust ist doch ein sehr mit Angst besetztes Organ bei vielen Frauen. Und wenn man weiß, dass eine gute Jodversorgung einfach die Zellteilung ins Gesunde reguliert, ja, oder auch eine Verbesserung der sogenannten Apoptose auslöst, das heißt, erkrankte Zellen sterben, absterben, ja, das sind doch alles Dinge, wo ich sage, das muss doch sofort über alle Gesellschaften dieser Welt mitgeteilt werden, weil auch wenn man nur sagen würde, liebe Leute, nehmt Jod ein und macht das und tut das für euch und das kostet ja nicht die Welt, kostet fast nichts, wäre da schon durch eine öffentliche Kampagne ganz, ganz viel getan. Tatsächlich ist es aber so, es gibt eine öffentliche Kampagne und die ist europaweit, hat die mit unglaublich viel europäischen Initiativen auch, ist die international gestartet, also das heißt, das ist die sogenannte Krakow Declaration, die ist 2018 verabschiedet worden, da hatten sich die europäischen Staaten verpflichtet, gerade in Bezug auf Schwangerschaft und Stillzeit für eine gute Jodversorgung sich einzusetzen. Ja. Und das Traurige ist, da wurden in Brüssel unglaublich viele Gelder auch verbrannt, muss man sagen, weil daraus nichts, wirklich nichts sich ergeben hat. Also diese Krakauer Erklärung zum Schutz der Mütter mit Jodversorgung und damit auch der Gesundheit der Nachkommenschaft, auch geistige Entwicklung und so weiter, wurde verabschiedet mit Presserummel und dann ist nichts gefolgt. Und ich habe da mal frech in Berlin nachgefragt und auch in Bonn, weil das Gesundheitsministerium sitzt ja bei uns in Bonn, was denn da los wäre, warum da sich nichts raus ergeben hat. Keiner ist zuständig in Deutschland. Aber in anderen Ländern ist es auch nicht besser. Ich will damit sagen, wir müssen die Gesundheit selber in die Hand nehmen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass irgendjemand auf dem Niveau der Bundesregierung in irgendwo für uns da was macht oder sich für irgendwas einsetzt. Es funktioniert nicht.
Ja. Ja. Und die Frauenärzte wissen das eben auch nicht. Also die verschreiben meistens dieses Kombipräparat oder ein Kombipräparat für die Schwangerschaft und auch für die Stillzeit, ja, wo eben so wenig Jod drin ist. Und was ich noch sagen wollte, wenn man das jodierte Salz, ist ja ist schon mal ein kleiner Schritt, aber viele nehmen ja auch Meersalz, wie ich das früher auch gemacht habe. Ja. Und da ist überhaupt kein Jod drin. Und ich bin auch davon ausgegangen, Meer, das müsste ja mehr Wasser und Jod. Und das, ne, das wird ja rausgebracht.
Genau, war auch mein vollkommen, also denkt man ja, man denkt logisch, das ist genau das Thema. Ich hatte aus dem Bioladen in der Schwangerschaft ein Rapunzel, glaube ich, so ein Meersalz mit ein paar Kräutern drin und so weiter. Mensch, ja super, dann hast du ein bisschen Jod, dann brauchst du nicht noch was einnehmen. Und dann, dann hinterher habe ich gelesen, nee, bei der Herstellung von Meersalz verdampft oder evaporiert das Jod und gar nicht mehr drin. Es sei denn, es wird nachträglich nochmal zusätzlich zugesetzt. Ne? Ja. Und dann haben wir, da muss es aber auch draufstehen, jodiertes Meersalz. Aber ansonsten hat Meersalz kein Jod. Und es ist halt es ist ein schwieriges Thema, weil es gibt halt auch sehr viel Unwissen oder auch viel Falschinformationen zu Jod. Und es gibt auch keine Jodallergie, um das mal ganz klar zu sagen. Es gibt Unverträglichkeiten. Es gibt, weil viele sagen, oh, ich habe aber zum Beispiel auf ein Kontrastmittel beim Arzt, das bei jodhaltig reagiert. Das gibt es. Es gibt Kontrastmittelallergie, die jodhaltig sind. Mhm. Aber Jod ist ein Element, genau wie Zink. Es ist also Allergien entstehen auf Eiweißsubstanzen, ja, zum Beispiel auf Pollen, die fliegen, oder auf Hundehaare und so weiter, oder auf bestimmte Nahrungsmittel. Worauf es allergische Reaktionen geben kann, ist tatsächlich Kontrastmittel oder auch Povidone-Jod. Das ist eine Jodverbindung. Povidone-Jod kennt der eine oder andere aus Beta-Isadonna. Mhm. Ja, ne? Desinfektionsmittel, also auch eine wichtige Eigenschaft von Jod als reines Desinfektionsmittel. Und diese jodhaltige Lösung kann Unverträglichkeiten führen. Vor allen Dingen für Menschen mit einer Autoimmunerkrankung wie Morbus Basedow oder es gibt auch bestimmte Hauterkrankungen, die mit Autoimmunreaktionen einhergehen. Aber Hepatiformis during, so selten habe ich selber in 20 Jahren Praxis nie ein einziges Mal erlebt. Aber grundsätzlich wird Jod sehr, sehr gut vertragen. Das ist das, was der Körper kennt. Wenn man aber es übertreibt und der Körper hat jahrelang auf einem sehr niedrigen Jodniveau arbeiten müssen und dann plötzlich fangen wir an und geben beispielsweise 1 Milligramm Jod plötzlich, ne, wo er, und dann ist es meistens so, dass die Schilddrüse meckert, weil die sagt, Mensch, du sagst mir jetzt, ich muss von jetzt auf gleich, weil das ist das Hauptelement. Ja, das Schilddrüsenhormon besteht überwiegend aus Jod. Ja, mhm. 4 Jodatome ergibt das, was die meisten Frauen irgendwann mal im Laufe ihres Lebens vor dem Frühstück einnehmen müssen. L-Tyroxin, das ist das Schilddrüsenhormon, ne, was die Schilddrüse dann quasi ja nicht mehr selber bauen muss. 2 Atome Tyrosin und 4 Atome vom Jod ergibt das L-Tyroxin. Und wenn Jod nie da war oder nur ganz, ganz minimal gegeben wurde, dann klar, dass die Schilddrüse nicht mehr normal arbeitet, geht in die Unterfunktion, aber dafür gibt man dann kein Jod, sondern das Medikament.
Aber wieso war denn dann deine Schilddrüsenwerte normal, als du so krassen Jodmangel hattest?
Weil die Schilddrüse als letztes sozusagen runtergeht. Wenn alles andere schon nicht mehr, ne, Hirn und so weiter, das Gehirn braucht sehr viel Jod alleine schon, um den Liquor, also das Hirnwasser, das ist jodhaltig. Oder sollte zumindest jodhaltig sein, weil es auch dann antibakteriell wirkt und so weiter. Also was dann in den Ventrikel hin und her fließt. Dafür braucht das Gehirn schon Jod und für die Synapsen auch. Und letztendlich, der Referenzbereich ist auch so gesteckt, dass, gut, also bis man dann so einen T4-Abfall hat, das heißt, die Schilddrüse arbeitet gar nicht mehr. Aber alles andere hat dann auch schon wirklich an Kraft eingebucht. Und ja, das ist ja nämlich das, was man sagt, solange das TSH in der Norm ist, ja, in einem Referenzbereich von 0,2 bis 4 immer noch, ja, dann hat man nichts an der Schilddrüse. Das ist natürlich Mumpitz, wenn man das TSH, ich sage es gerne zum 100. Mal, ist kein Schilddrüsenwert, sondern ist ein Wert der Hypophyse, ist ein Wert des Gehirns oder ja, der vorderen Hypophyse und steuert unter anderem, das TSH steuert ja nicht nur die Schilddrüse, sondern auch Prolaktin und auch viele, viele andere Prozesse. Aber wir finden auch häufig Frauen, die haben sehr niedriges TSH und trotzdem auch ein sehr niedriges T4. Also das, was in Lehrbüchern steht, findet man oft nicht. Ja, aus verschiedenen Gründen. Weil die Schilddrüse manchmal gar nicht mehr mit der Hypophyse redet. Dann sind die entkoppelt. Und aber dieser Satz, ja, solange das TSH in Ordnung ist, das ist so ein Paradigma, das muss man ad acta legen. Da kommt man nicht mit klar. Und ich glaube auch, so lange messen wir ja auch noch nicht das TSH. Ja, das TSH kam 1975 erstmal überhaupt in die Messung. Vorher kannte man das nicht, war nicht messbar. Zumindest nicht in dem Bereich, ne, wo wir es heute messen können, bei jedem Hausarzt. Und viele Ärzte, wie gesagt, halten sich gar nicht damit auf, auch aus Kostengründen FT3 und FT4 zu messen. Und schon gar nicht das reverse T3, also auch nochmal ein Schilddrüsenmarker.
Ja. Und das wären ja alles wichtige Sachen. Um Absolut. Das beurteilen zu können, müsste man eigentlich alles machen.
Richtig, müsste man alles machen, genau.
Du kannst ja noch mal kurz sagen zu dem Intelligenzentwicklung von Ungeborenen. Das ist
genau,
auch wichtig.
Genau. Also das sich entwickelnde Gehirn braucht, also das Gehirn fängt ja sehr früh an, sich schon zu entwickeln, also Hirnstamm etc. in den ganz, ganz frühen Schwangerschaftswochen. Aber das Gehirn eines Neugeborenen ist ja nicht ausgereift. Das wächst ja und macht Synapsen bis ins hohe Alter. Letztendlich ja, wissen wir auch heute, dass auch der Hippocampus sich erneuern kann, Gott sei Dank. Und dass die Synapsenbildung oder die Neuroplastizität, also das Formen durch Eindrücke, wirklich das ganze Leben stattfindet. Aber gerade in den ersten 18 Lebensjahren ist es so, dass das Gehirn sich massiv entwickelt. Und da braucht das Gehirn einfach Jod. So. Und wenn Jod eben nicht ausreichend gegeben wird, büßt das Kind bis zu 13 IQ-Punkte ein, wenn man das einfach mal messbar machen möchte. Ja. Das ist eine ganze Menge, da entscheiden sich schon Karrieren. Ne?
Ja.
Und da gibt es genug Studien zu in verschiedenen Kohorten, also auch in Ägypten hat man eine große Studie gemacht, aber auch in anderen Ländern. Und ja, das kann man ja verhindern mit ganz einfachen Dingen. Ja, das heißt ja nicht, dass jeder Mensch jetzt Jod supplementieren muss, aber ich mache das zum Beispiel so, dass ich meinen Kindern Algen gebe, ne? Also als Gewürzmittel, die kriegen Algen übers Essen gestreut und ich bin kein Freund von, bei kleinen Kindern zumindest nicht von dauernden Nahrungsergänzungsmitteln. Und damit funktioniert das, ne? Also einfach wieder so back to the roots.
Okay, wir können ja auch gleich mal darüber reden, was kann man eigentlich tun, wenn man Jodmangel hat. Außer, dass man supplementiert, eben man kann Algen essen, Fisch wäre normalerweise auch
Wäre eine Alternative.
Aber ist ja so schwer metallbelastet. Ne?
Und deswegen ja, Algen leider auch, also letztendlich alles, was aus dem Meer kommt. Also es ist eigentlich mit allem, wir haben ja auch Obst und Gemüse, was schwer metallbelastet ist, da ist nicht unbedingt das Quecksilber, da haben wir das Aluminium. Mhm. Letztendlich muss man bei allen Nahrungsmitteln gucken, wo kommen die her. Es gibt tatsächlich auch noch Regionen in unseren Weltmeeren, wie im Nordatlantik zum Beispiel, wo man recht unbelastete Algen findet oder auch Fische. Oder auch in Galizien, ne, an der nordspanischen Küste. Auch da findet man noch gute Möglichkeiten. Da gibt es biozertifizierte Algen, die man kaufen kann. Das ist, wie gesagt, genauso wie mit allen anderen Lebensmitteln auch, muss man da genau gucken und sich informieren. Und es gibt nachhaltige Fischlabels danach würde ich gehen, ne, wie Fallowfish. So, und dann gibt es noch eine andere Firma. Also es ist mittlerweile nicht mehr so, dass auch die Fischereien da nicht Wert legen auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Ne?
Ja, muss sich halt kümmern. Also man muss sich schauen.
Genau.
Und eben wer vegan lebende Menschen, da ist Algen eben eine tolle Alternative.
Richtig.
Ich habe ein Interview auch über Algen, das ist total spannend. Also es gibt auch Firmen schon, die wirklich gut auch das kontrollieren und tolle Algenpräparate auch herstellen.
Ja, genau.
Das ist aber auch wenig bekannt.
Ja, richtig. Da gibt es gerade hier in Deutschland gibt es einige sehr gute so Startups, die da sich drum kümmern und tolle Präparate haben. Und Algen haben ja nicht nur Jod, um das mal zu sagen. Algen haben ja ganz viele andere, nicht nur B-Vitamine, Selen, Omega-3-Fettsäuren, sondern auch ganz viele andere Stoffe, die jetzt im Moment auch stark in der Forschung sind und unglaubliche tolle Polyphenole, also Pflanzenstoffe, die man nutzen kann. Ne?
Genau, zum Thema Stillen nochmal. Das ist nämlich auch so, so grundlegend, weil viele Frauen wirklich stillen möchten und wirklich alles tun und es kommt keine Milch. Das habe ich früher nicht so oft beobachtet wie jetzt. Und da ist das Thema Jod so wichtig oder auch bei Knoten in der Brust.
Ja.
Ne? Wenn dann, das ist so, so verrückt, vor allem Frauen, die eine große Brust haben. Die brauchen so viel Jod und dann entstehen Knoten und sie können nicht stillen. Und wenn man dann das schafft, ich erinnere mich an eine Zwillingsmama, die wollte so unbedingt stillen, hat sich so bemüht und hat einfach eine Riesenbrust gehabt und hat so immer wieder Knoten gehabt. Und dann habe ich sie zur Frauenärztin geschickt, habe gesagt, sie soll doch mal sich Jod verschreiben lassen. Und die Frauenärztin hat gesagt, Jod, zwar, also verrückt,
ja. Was soll das denn? Ja, ja.
Genau. Und sie hat zum Glück, hat sie mir dann aber vertraut, weil ich gesagt, mach's trotzdem, auch wenn die Ärztin ja, das jetzt ja. nicht wichtig findet, und hat Jod genommen. Und das hat dann, wurde immer besser mit dem. Das ja, ist so, ja. so wichtig auch, ne?
Ja, genau. Also gerade so zu Beginn der Stillzeit, wenn die Milch dann die Vormilch so einschießt, und dann hat man ja oft auch das Gefühl, so eine Art wie eine Brustdrüsenentzündung, ne, weil sich die Milchgänge das alles so staut. Und da kann man dann massieren, aber das wisst ihr Hebammen ja viel besser, was man alles machen kann. Aber Jod ist einfach da unglaublich wichtig, um die Milchbildung ans Laufen zu kriegen. Ne? Und man kann, also ich konnte wirklich jahrelang, also ich hätte wahrscheinlich noch 10 Jahre stillen können, ich hatte bis zum Schluss viel Milch, und ich habe insgesamt 5 Jahre gestillt und nicht mehr voll, ne? Irgendwann. Aber die Kinder, also ich habe es dann irgendwann mal abgestillt, weil ich gedacht habe, Mensch, jetzt sind sie beide fast 3, ne? Also muss ja dann nicht mal, ich habe die nachts noch gestillt, weil die nur nachts bei uns bei mir im Bett geschlafen haben. Sehr lange, und beide, wie gesagt, bis sie fast 3 waren. Mhm. Also das ist auch für die Mutter gut und gesund. Man weiß ja auch gerade, dass das lange Stillen auch für die Frau wichtig ist zur Prävention von Brusterkrankungen. Und deswegen kann ich nur sagen, man muss alles dafür tun, dass Frauen stillen. Aber auch, dass die Frau weiß, das, was da rauskommt, das Output hängt mit dem Input zusammen. Mhm. Ja. Und, wenn ein Kind natürlich nicht satt wird, weil die Muttermilch eben nicht so gehaltvoll ist, ja, am Anfang ist ja sehr gehaltvoll, gerade das Kolostrum, dann muss die Frau auch mal überlegen, was nimmt sie zu sich, ne? Mhm. Damit sie eben entsprechend dann auch dem Kind was anbieten kann.
Ja, und es geht eben alles, auch in der Schwangerschaft und in der Stillzeit, alles zum Kind, und die Mutter hat nachher, ist dann leer mit allem Möglichen. Richtig. Und deswegen richtig. Ist es so wichtig, das nachzuliefern, genau. aufzufüllen.
Genau. Ja. Genau. Ja, und andere Kulturen sind da einfach noch sehr viel bewusster und wertschätzen die Frau auch mehr, als das bei uns der Fall ist. Ne?
Mhm. Ah, und auch die Grenzwerte, das fiel mir vorhin noch ein. Die Grenzwerte sind ja auch nicht überall so niedrig. Wenn man, ne, wenn man das hört, was die, was Japanerinnen für eine Jodversorgung haben, ja. das war im Grammbereich oder im Milligrammbereich. Bei uns ist ja Mikrogramm, es geht ja, das war ein Riesenunterschied.
Also da gibt es unterschiedliche Zahlen zu, weil Japan ist natürlich ein riesiges Land so mit verschiedenen Inseln. Und ich denke mal, eine Japanerin, die in der Mitte auf dem Berg wohnt, hat eine andere Jodzufuhr als an der Meeresküste. Aber so ungefähr zwischen 1 und 16 Milligramm gibt es da Angaben zu am Tag. Ne? Das heißt aber nicht, dass jeder Deutsche jetzt viel Jod zu sich nehmen soll, auf einmal, sondern wirklich den Körper langsam dran gewöhnt. Auch vielleicht, ich würde alles über einem 500 Mikrogramm-Bereich würde ich auch erstmal abklären, Jodtest machen oder sich langsam dran antasten. Weil, wenn die Schilddrüse jahrelang unterfordert war und dann plötzlich durch viel Jod den Auftrag bekommt, Mensch, jetzt musst du viel arbeiten, ist sie manchmal beleidigt und arbeitet erstmal nicht mehr. Mhm. Den Effekt kennen wir, das ist der sogenannte Wolff-Tschaikow-Effekt. Das heißt, die Schilddrüse geht dann in die Unterfunktion. Oder bevor ich auch warne, das machen viele auch, nicht ganz richtig, dass sie sagen, Mensch, okay, ich nehme jetzt nur noch Jod und setze meine Schilddrüsenhormone ab. Das geht nicht. Ja, dann kommt man halt auch wirklich in lebensgefährliche Schilddrüsenerkrankungsbereiche rein. Bitte beides dann, wenn man schilddrüsenerkrankt ist, über einen Therapeuten abklären und da wirklich sehr vorsichtig vorgehen. Also Schilddrüsengesunde haben da in der Regel kein Problem. Aber wie gesagt, wer schon mal zum Beispiel Schilddrüsen-OPs hatte, Schilddrüsenteilresektion, Knotenentfernungen oder unter Knoten leider Schilddrüse, auch da immer einen Therapeut zu Rate ziehen.
Mhm. Ah ja, genau. Und messen. Wie kann man das denn messen? Es gibt ja den Urintest und es gibt den Blutsättigungstest.
Genau.
Da kannst du ja mal erzählen, was der
Unterschied ist. Der klassische Urintest, den die WHO irgendwann mal, definiert hat, der bezieht sich nur auf die Grundversorgung der Schilddrüse. Also da ist ein Messbereich, wo man einfach die Jodausscheidung im Urin misst. Und der Test ich sage mal, unter uns taugt eigentlich sehr wenig. Ja? Und aufgrund dieser ganzen Fehleranfälligkeiten, dass man Urin testet und so weiter und dann einfach nur die Ausscheidung misst, haben in den ungefähr 20 Jahren amerikanische Ärzte sich zusammengesetzt und haben den sogenannten Jodsättigungstest ins Leben gerufen. Das ist der Test, den ich damals für mich selber auch gemacht habe, der den gesamten Jodgehalt des Körpers letztendlich dann auch abbildet. Und ja, und den Test gibt es mittlerweile auch in fast allen großen deutschen Laboren. Also die ganzen naturheilkundlichen Laboren bieten den an, sei es Biovis, sei es Ganzimmun, Sension, Laborgemeinschaft Hamburg. Also der ist mittlerweile bekannt und wird angenommen und wird auch umgesetzt. Und das ist der Test, der letztendlich uns den Körpergehalt von Jod widerspiegelt. Oder am besten widerspiegelt. Ja, also mein Test ist immer ein bisschen, ne, also weil wir eigentlich müssten wir eine Körperzelle nehmen und die auf Jod untersuchen, also wie eine Biopsie. Mhm. Aber durch dieses Verfahren haben wir einen ziemlich guten Anhaltspunkt über die Aufnahme von Jod in die Zellen.
Und kann man da einfach zum Hausarzt gehen und sagen, ich möchte jetzt mal diesen Test machen? Den kennen wahrscheinlich
viele kennen den nicht. Es ist auch kein Test, den die Kasse übernimmt. Die Kosten liegen so zwischen 20 und 40 Euro. Ich würde einfach mal bei einem großen Labor anfragen und fragen, welcher Arzt in meiner Nähe macht den Test. Mhm. Also zum Beispiel im Labor Biovis in Limburg, das ist eines der ganz großen in Deutschland, oder das Labor Sension in Augsburg. Das sind die Labore, die Tests wirklich viel, viel machen. Und aber auch Synlab in Ettlingen, also das große Synlab-Labor, macht den Test an. Und dann kann der Hausarzt sich ja mal schlau machen und das selber anbieten. Oder wie gesagt, man sucht sich einen Arzt, der darauf spezialisiert ist.
Also man muss es schon über einen Arzt machen. Man kann sich nicht das irgendwie schicken lassen und dann...
Nee, man sollte es über einen Arzt machen, weil da muss man vorher auch mal ein paar Werte abnehmen. Man sollte auch mal einen Blick auf die Schilddrüse werfen. Man gibt 50 Milligramm Jod beim ersten Mal. Das ist letztendlich ist das für viele eine erschreckend hohe Dosis, ist es aber gar nicht, wenn man es nur einmalig gibt für den Test. Aber wenn man zum Beispiel nicht weiß, ob man vielleicht mit einer verdeckten Schilddrüsenüberfunktion rumrennt, kann das Probleme machen. Ne? Oder bei bestimmten Herzerkrankungen sollte man auch vorher nochmal ein EKG machen, weil das auch den Herzrhythmus beeinflussen könnte. Deswegen bei dem Jodsättigungstest immer über einen Arzt.
Okay, muss das genau sagen. Dann muss man halt dem Arzt das zeigen, was es gibt und dann sagen, den man gerne machen. Genau. Und dann geht das. Mhm. Ja. Ich würde noch gerne wissen, wie kommt das Jod in die Zellen? Man kann ja Jod auch nicht nur über die Nahrung aufnehmen, sondern auch über die Haut.
Genau, wichtiger Punkt. Ja, Jod ist das einzige Element, soweit ich weiß, was man sowohl über die Nahrung aufnehmen kann, über die Haut und über die Lungen. Also man kann zum Beispiel, wenn man Inhalation macht, bei einer Erkältung kann man ein paar Jodtropfen, Glukolösung ins Wasser nehmen. Oder über die Haut, 20% von dem, was wir auf die Haut geben, wird über die Haut aufgenommen. Und Vorsicht, Jod in einer sehr starken Konzentration kann auch sehr ätzend wirken, also die Haut verletzen. Ne? Das ist also nicht ganz ohne, also immer ganz vorsichtig, vor allen Dingen die empfindlichen Hauttypen. Dass man es vielleicht vermischt mit ein bisschen Olivenöl oder Kokosbutter oder also irgendwie eine ölige Substanz. Jod kommt nur über einen sogenannten Symporter, also diese Schleusen, von denen ich gesprochen habe, in die Zelle hinein und kann nicht, sag ich mal, beispielsweise Vitamin D geht einfach durch die Zellwand hindurch, diffundiert, braucht keinen aktiven Transport. Mhm. Bei Jod ist kompliziert. Das ist halt, wir brauchen da wirklich einerseits den aktiven Transport, das setzt voraus, dass wir genug Magnesium haben im Körper und dass da nicht andere Dinge im Weg stehen wie Fluorid oder auch Quecksilber. Die können unsere Jodschleusen besetzen und damit Jod nicht mehr in die Zellen aufnehmen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum halt Jod häufig nicht so schnell also eine Jodtherapie nicht so schnell zum Erfolg führt, wenn zum Beispiel sehr viel Fluorid aufgenommen wurde durch Elmex-Gelee, durch Zahnpasta, durch Fluorid-Tabletten. Fluorid ist quasi chemisches Geschwisterkind von Jod und besetzt dann dieselben Symporter. Und deswegen,
das ist auch noch wichtig, weil die ja alle in der siebten Hauptgruppe stehen.
Richtig, die sind alle in der siebten Hauptgruppe. Übrigens auch, das spielt für uns jetzt hier in Deutschland nicht so eine Rolle. Ich zeige nochmal hier die siebte Hauptgruppe, das ist die zweite von rechts hier. Da sitzen sie alle untereinander, Jod und Fluorid und Bromid. In Amerika zum Beispiel gibt es Bromid noch, ist es in Europa nicht mehr erlaubt, in Nahrungsmitteln, ja, in Softdrinks ist Bromid noch drin. Und wir hatten Bromid auch viel in unseren Nahrungsmitteln, aber seit ungefähr 20 Jahren nicht mehr, Kaliumbromid. Und da haben wir ein großes Bromid-Problem durch das hohe Bromid in der Nahrung. Kommt Jod auch nicht mehr so gut in die Zelle hinein. Das heißt, wir haben uns an so einen Jodmangel auch noch selber herbeigearbeitet. Aber wer zum Beispiel Medikamente einnehmen muss regelmäßig, die Brom enthalten, das belastet natürlich auch dann den Jodstoffwechsel.
Ne? Beruhigungsmittel zum Beispiel, ne?
Genau, Bromazepam, genau, ja. Bestimmte Beruhigungsmittel sind da ganz typisch für.
Ja. Und deswegen haben auch die Amerikaner, glaube ich, eine viel höhere Empfehlung für Jodzufuhr, weil die eben dieses Brom haben. Und man muss wissen, dass alle, die in der siebten Hauptgruppe stehen, also auch Chlor zum Beispiel und eben Fluor, dass die gleichen Transportwege benutzen und die dann praktisch schon besetzen. Und deswegen passt das Jod dann nicht mehr rein, weil das schon, die Tür ist schon besetzt.
Ja, automatisch schon zu, schon Stau, genau.
Und das ist nämlich auch...
Ja, genau. Deswegen viele nehmen in Relation zum Jod viel mehr Fluorid zu sich. Wird allein schon durch morgendliche und abendliche Zähneputzen wird das ja über die Schleimhäute aufgenommen. Und ich sage jetzt mal, das ist ein Unding, weil wenn man schon Fluorid zu sich nimmt, muss man wissen, dass es dann einfach zu einem relativen Mangel kommt von Jod. Ob Fluorid wirklich für die Zähne so richtig und wichtig ist, ist umstritten. Fakt ist aber, für den Rest des Körpers ist es eher schädlich.
Ja, und deswegen ist eigentlich dieses Speisesalz, was man im Supermarkt kauft, was jodiert und fluoridiert ist, eigentlich verrückt. Weil das
total, ja.
Darauf sollte man nicht auch achten, dass man nicht
fluoridiert. Also hat jemand von Biologie einfach gar keine Ahnung gehabt, der sowas dann, ja, ich kenne das, beim Aldi gibt das auch hier, wo zum Ecke, das kaufen die meisten, jodiertes Speisesalz plus Fluorid und denken, die tun sich was Gutes.
Ja, und da muss man so drauf achten.
Wirklich, ja, das ist richtig, genau.
Mir gerade noch was ein. Ja, und eben in der Zahnpasta ist ja auch Fluor drin.
Eben.
Ah, und Chlor. Und in manchen Ländern ist ja sogar das Trinkwasser
geklort. Ja, England
in
zum Beispiel.
In Spanien,
glaube ja, ich. Ja, also da kann man das Trinkwasser nicht trinken. Und man inhaliert das Chlor ja trotzdem durch Duschwasser. Ne? Man inhaliert das.
Das
ja, oder wer regelmäßig jetzt schwimmen geht. Ja. Ausgepumpt, ne? Also Chlor ist da auch eher ungünstig.
Ja.
Für das sehr, sehr sensible Verhältnis von Elementen in unserem Körper zueinander. Ja.
Das ist noch wichtig. Ist es denn so, wenn man am Meer lebt, weil man ja dann in der Luft ist ja das Jod viel mehr, dass man dann nicht so drauf achten muss oder macht es nicht so viel aus?
Ja, macht leider nicht so viel aus. Man hat Untersuchungen gemacht und alle Bundesländer und dann auch Schleswig-Holstein und Niedersachsen natürlich auch die Menschen untersucht, ob die weniger Schilddrüsenerkrankungen haben, Knoten etc. hat man nicht. Das Jod im Meereswasser, das diffundiert sofort weg. Ja, das ist also quasi sehr flüchtig. Anders wäre es, wenn man noch Algen hätte, aber die meisten, das, was so also typisch ist, der Meeresgeruch macht mit diesen Algen, ne? Die meisten haben ja gar keine Algen mehr. Das ist ja alles weggemacht und entalgt. Aha. Ja, also ist es selten, dass man noch Algen sieht irgendwo.
Ja. Ne?
Da wäre was anderes, da hätte man noch in der Aerosole, hätte man durch die Algen, in der Brandung hätte man noch jodhaltige Luft. Man hat natürlich schon jodhaltige Luft, aber nur wirklich ganz direkt an der Küste. Und wenn man nicht, wer wohnt schon direkt an der Küste, so meist am Hinterland, dann ist das auch nicht
und
mehr.
Und ein bisschen Urlaub im Jahr, das reicht dann
nicht. Das reicht nicht, nee.
Selen müssen wir noch ansprechen, aber mir fällt gerade noch was ein. Okay, also zu einem Überfluss ist ja auch noch das Jod alleine reicht nicht, sondern wir brauchen Selen, um das überhaupt in die Zellen zu kriegen. Da kannst du vielleicht noch was.
Ja, wir brauchen Selen, um es zu aktivieren. Letztendlich baut die Schilddrüse ein, oder 80% in der Schilddrüse wird inaktives Prähormon oder eine Vorstufe von dem aktiven Schilddrüsenhormon gebaut und in der Leber, überwiegend in der Leber, wird dann wiederum durch ein Enzym, was Selen dringend braucht, das Schilddrüsenhormon aktiviert von dem T4 ins T3. So. Und ohne Selen funktioniert die Aktivierung nicht. Das heißt, sind dann auch wieder in einem Jodmangel, weil es zu wenig aktives Jod gibt. Und das Jod schützt wiederum in der Produktion, entsteht sehr viel Wasserstoffperoxid in der Schilddrüse und das muss dann wiederum entsorgt werden und dafür brauchen wir Katalasen, also bestimmte Enzyme wiederum, die auch selenabhängig sind. Also Selen spielt an vielen, vielen Körperstellen eine Rolle, vor allen Dingen auch als Entgiftung von freien Radikalen.
Und diese Umwandlung von T4 zu T3, das ist ja dann erst das Aktive. Das ist nämlich
ganz genau.
Das wissen ja auch viele nicht.
Genau.
Und wenn wir das jetzt, fällt mir ein, wenn Leute nicht gerne Algen essen möchten, dann kann man ja auch Präparate zu sich nehmen, notfalls eben. Worauf sollte man da achten?
Unbedingt auf die Herkunft, wie bei allen Sachen, die man zu sich nimmt. Ne? Genau wie bei der Weintraube oder beim Brot achte ich auch darauf, wo kommt es her, wo wurde es angebaut und hergestellt. Und so ist es auch bei Algen. Also Bio-Label ist da sinnvoll. Oder unterwegs in Algen sammelt, gibt es ja auch in Deutschland. Man kann Algen oder einen einheimischen Queller sammeln. Das ist ja auch ein Gewächs, was sehr jodhaltig ist. In unseren Nordsee- oder im Ostseebereich. Also da einfach genau gucken, genau wie bei jedem anderen Nahrungsmittel auch.
Mhm. Ich wollte noch dein Buch zeigen überhaupt. Dieses schöne Buch hat Sibylla geschrieben und es ist sehr sinnvoll, weil da sind auch Rezepte hinten drin. Eigenrezepte, dass man sich da mal ein bisschen annähern kann, dass man das in seinen Speiseplan integrieren kann. Da ist ein großer Rezeptteil drin und vorne eben sehr viel interessante Sachen über Jod.
Ja, das stimmt. Und die Rezepte sind alle von meinem Bruder, der schon seit fast 20 Jahren mit Algen kocht, denn der lebt in Italien, am Meer. Mhm. Und der hat die Rezepte auch kreiert.
Mhm. Toll. Genau, Kelp ist ein Präparat, was man
Kelp ist die Braunalge, das ist der deutsche Begriff für die Braunalgengruppe, die in der Ernährung oder auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln am meisten verwendet wird, weil es einfach auch sehr ergiebig ist und wir haben viele Braunalgen und die haben den höchsten Jodanteil.
Mhm. Wenn man Kinder, wenn man sagt, man möchte gerne die Jodversorgung von seinem Kind auch nachher darauf achten, wie bei den kleinen Kindern nach der Stillzeit, also in der Stillzeit eigentlich bekommen sie es über die Muttermilch, ne? Wenn die Mutter eben genug versorgt ist.
Richtig.
Und danach dann...
Ganz kurz, ganz wichtiger Punkt, das wäre gerade eingefallen, schön, dass ich unterbreche, aber die Mutter kann die Muttermilch auf Jod untersuchen lassen neuerdings.
Aha.
Ja, also das ist ganz wichtig, das kostet ein paar Cent, also nicht viel und man kann zum Beispiel die Muttermilch einfach abpumpen ein bisschen, 10 Milliliter in Röhrchen und ans Labor schicken. Und dann weiß man, hat die Muttermilch ausreichenden Gehalt für die Versorgung des Kindes.
Ah, das macht man praktisch selber, also nicht über
den Arzt? Selber machen, ja. Mhm. Das kann man ohne Arzt machen. Ach, damit weiß die Mutter, ob sie gut versorgt ist und das Kind auch.
Ja, das ist doch ein guter Tipp und das ist
genau.
Doch eine tolle Sache.
Das ist sehr praktisch und auch wirklich einfach zu machen. Ne?
Ja. Und man sollte eben immer darauf achten, auch Selen einzunehmen. Das ist noch wichtig, dass das immer zusammengehört. Und eigentlich auch Zink und Magnesium gehört ja auch dazu.
Sowieso. Wir brauchen das gesamte Orchester, aber im Verhältnis kriegen die meisten dann noch immer noch mehr Zink und Magnesium als Jod. Mhm. Und Jod spielt da, ist schon bei den meisten wirklich, genau wie wer nicht auf Vitamin D achtet, ist ein Stiefkind. Ne?
Ja. Und in Algen ist eben alles schon zusammen. Also
Präparate
sind oft nur isoliert, nur eine Sache und in Algen
ganz genau.
Zum Beispiel alles
zusammen. Genau. Ja.
Wir können ja vielleicht zum Schluss noch kurz, wer darf kein Jod? Wo ist das denn, wenn man dann sagt, oh, ich habe aber das und das, ich darf kein Jod einnehmen?
Also es gibt es ist recht selten kommt es vor, dass jemand einen Morbus Basedow hat. Das sind Erkrankungen. Eine Autoimmunerkrankung, bei der auch die Augen betroffen sind, aber auch die Schilddrüse. Und da kommt es häufig zu einer Überfunktion. Da empfiehlt man, da empfiehlt man recht wenig Jod zu nehmen. Und das würde ich immer mit dem Arzt besprechen. Das wissen die Patienten aber auch. Und bei Hashimoto hat man gesagt, da ist Jod erlaubt. Das war früher auch anders. Das ist ja auch eine andere Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Also bis 300, 400 Mikrogramm kann auch eine Frau oder ein Mann mit Hashimoto Jod zu sich nehmen. Problemlos, auch in der Schwangerschaft sollte eher auch dann Jod gegeben werden.
Und das ist nämlich auch noch nicht bekannt, weil ich habe öfter, es gibt ja so viele Frauen, die Hashimoto haben, wenn ich dann sage, Jod, nein, ich kann kein Jod, ich habe Hashimoto. Das ist noch völlig drin.
Vollkommen falsch. Und da gibt es neun Hinweise, gibt es auch auf der Seite www.jodmangel.de. Das ist von Professor Dr. Roland Gärtner von der Uni München, der dort die ganzen Mythen mal zusammengetragen hat. Der Mann ist seit, glaube ich, 50 Jahren Jodforscher, hat unglaublich viel recherchiert und ist immer noch arbeitet als Endokrinologe, weit über 80 an der Uni München, hat er seine Praxis und der hat auch da ganz klar, der hat auch eine beratende Funktion in vielen Gremien gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Und da steht auch das mit drin mit dem Meersalz und so weiter. Eine ganz tolle Seite, die leider zu wenig gelesen und beachtet wird.
Du kannst sie ja, vielleicht können wir die hier drunter verlinken, dass du die
uns... Genau, jodmangel.de heißt die.
Okay, ganz einfach.
Ganz einfach,
gut. Genau. Gut, wir wollen ja noch ein zweites Interview machen, weil wir einfach so viele Sachen haben, die wichtig sind. Richtig. Und deswegen stoppen wir es hier erstmal. Das ist ja auch schon ziemlich lang. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses so wichtige Thema. Und ich hoffe jetzt, dass die Leute viel besser Bescheid wissen dadurch.
Ja, genau. Sollen wir den zweiten Termin machen? Weil ich muss um 12 Uhr muss ich mich los. Weil
ja, warte, wir verabschieden erstmal.
Achso, Entschuldigung. Ne?
Gut, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich. Und
ich danke dir und danke allen, die zugehört haben. Und ja, freue mich sehr über das Interesse an dem Thema. Ganz, ganz wichtig. Und bitte weitergeben an alle, nicht nur schwangeren oder schwanger werdenden Frauen.
Ja, aber auch denen besonders. Ja.
Besonders, genau.
Ja, gut. Dann tschüss.
Tschüss.